Was der liebe Michel schon seit Jahren bei sich auf der To-Do-Liste hat, hat unsere Gästin heute am Stammtisch schon zweimal hinter sich gebracht, nämlich einen Transporter umbauen. Warum sollte sie mit so einem umgebauten Camper bei uns im Podcast sein? Ganz einfach, weil sie ist nicht alleine auf der Reise unterwegs, sondern gemeinsam mit ihren zwei Motorrädern. Mit diesen entdeckt sie die Welt und die Rennstrecken auf dieser ganzen Welt und so sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen in diesem Podcast. Neben ihrem ganz außergewöhnlichen Werdegang geht es mal wieder um Vorurteile, um technische Tricks und natürlich auch darum, wie es ist, so alleine mit den zwei Motorrädern zu reisen. Wir diskutieren außerdem die Frage, ob es schöner ist, auf der Rennstrecke zu fahren oder in den Bergen, ein oft diskutiertes Thema. Was ist eure Meinung dazu? Hört aber erstmal rein in diese Folge Gasgeflüster, eurem Motorradstammtisch. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Ram, bam, 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 das war das Intro des Gasgeflüster-Podcasts. Willkommen am Biker-Stammtisch, mir wieder zugeschaltet. Heute das zweite Mal schon, wir haben eine Doppelfolge an diesem Tag aufgenommen. Natürlich der weiterhin gut aussehende Michel und ich glaube, der hat sich umgezogen, um so ein bisschen zu kaschieren, dass er schon für eine Folge aufgenommen hat. Ich sitze hier in meinem gleichen Sumpf, Mörchel vor mich hin. Michel, ist es so? Hast du dich gerade umgezogen oder habe ich einfach so ein Goldfischgedächtnis, dass das doch nicht so ist?
Ja, ich habe gedacht, ich nutze natürlich die Plattform. Wir haben ja wieder eine besondere Folge. Es sitzt wieder eine Gästin bei uns mit am Stammtisch und ich hoffe, wir werden wieder viele lustige Reels draus basteln. Dann habe ich gedacht, bin ich jetzt einfach die sitzende Leinwand und mache ein bisschen Gasgeflüster Podcast-Werbung in Audio und visueller Form. Und du hast es gerade schon angedeutet, wir haben eine Folge hinter uns, wir haben schon ein bisschen was geredet. Ich glaube, wir haben uns nicht mehr so viel zu sagen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir springen direkt in ein sehr spannendes Gespräch, spannende 60 Minuten mit unserer Gästin. Und da überlasse ich wie immer wie dir das Intro. Ich sehe schon, da geht der Finger schon hoch. Da
möchte weil ich hatte gedacht, du machst es jetzt.
Oh, und okay, okay.
Hätte dich vorab gefragt, oder du kannst es auch gerne machen, weil ich bin sehr gespannt, was die Gästin selbst sagt, aber ich bin gespannt auch darauf, was du sagst, wie du sie vorstellen würdest, wenn man das so ein bisschen kategorisiert. Wir hatten ja jetzt zuletzt mit Affe auf Bike eine klassische Motorradreisende irgendwie unterwegs. Valle on Tour war so ein bisschen auch Motorradreisender und gleichzeitig aber auch Motorradunternehmer, hat er gesagt, weil er da ja ganz, ganz viel macht. Und die jetzige Gästin, die hat ja so ein ganz unterschiedliches Portfolio nochmal irgendwie, dass das Motorradfahren so ein bisschen im Zentrum hat, aber irgendwie auch ihren ganzen Lebensstil dann doch irgendwie anders aufgebaut hat. Deswegen die Frage an dich, wie stellst du sie vor? Ich bin ultra gespannt.
Ja, ich hätte jetzt diesen klassischen Weg so ein bisschen beschritten und die Vita ein bisschen dargelegt und wäre geendet mit der Begrifflichkeit vielleicht von der Influencerin zur Motorradarbeitenden, weil den Reiseaspekt hast du schon angesprochen und das ist auch so der Hauptaufhänger der letzten Zeit, der mich extrem motiviert hat, unsere Gästin einzuladen. Sie ist mit dem Camper unterwegs und dieses Camperleben ist ihr, ich sag mal, das einzige Zuhause. Sie reist ununterbrochen durch Europa, fährt sehr, sehr viel Motorrad und verbindet das aber quasi auch mit ihrem neuen Arbeitsleben, dass sie vielleicht so aus dieser Influencer- bzw. Instagram, YouTube Anfangsphase inzwischen entwickelt hat. Und das finde ich natürlich aus unserer Perspektive und auch aus meiner persönlichen super, super spannend. Und es geht natürlich um das Thema Motorrad. Und jetzt will ich auch gar nicht länger hier kryptisch drumherum reden, um wen es denn hier geht und begrüße recht herzlich Mariana bzw. Jana, so möchte sie hier im Podcast von uns genannt werden, an unserem Stammtisch. Hi Jana, schön, dass du uns besuchst.
Ja, hi, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf und freue mich schon mit euch zu quatschen.
Sehr gerne, wir freuen uns auch und jetzt ist ja die Steilvorlage von uns sozusagen schon gegeben. Vielleicht klärst du erstmal die Leute, die dich nicht kennen, so ein bisschen auf, wer du bist, was du machst, was es mit unserer kryptischen Einleitung so auf sich hat, was mit diesem Camper auf sich hat. Feuerfrei.
Ja, also um das so kurz zusammenzufassen, wer ich bin, was ich mache. Ich wohne mit meinen zwei Motorrädern in meinem selbst ausgebauten Van und fahre damit von Rennstrecke zu Rennstrecke und von Bergpässen zu schönen Strandstraßen und bin da sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße am Motorrad unterwegs. Darüber mache ich Videos, die ich auf hauptsächlich Instagram poste und so mit meinen Partnerfirmen zusammenarbeite und quasi meinen Lebensunterhalt erbringe.
Jetzt
das
hast
ist mein
du aber
Lebenskonzept, ja. Und das ist ein bisschen außerordentlich.
Absolut. Vor allem, ich fand es so geil, als du gesagt hast, ich lebe mit meinen zwei. Da denkt man jetzt irgendwie, kommen irgendwie Hunde, Katze, ja, was weiß ich. Aber nee, es sind Motorräder. Und ja, du hast halt nicht irgendwie einfach nur so den Camper so ein bisschen ausgebaut und die sind irgendwie auf dem Anhänger dabei, sondern die nehmen ja schon mal ordentlich Raum ein. Bevor wir dabei ins Detail gehen, also du hast ja jetzt schon gesagt, wie du auch deinen Lebensunterhalt so ein bisschen verdingst, wie du da irgendwie unterwegs bist. Wie hat denn das angefangen? Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an.
Also ganz vorne, aber tatsächlich nicht bei dieser Entwicklung Richtung Instagram und Medien und deinem jetzigen, ja, Job, sondern wie kam bei dir der Motorrad-Einstieg zustande? Wie war der erste Kontakt? War das Mama, Papa, war das Freundeskreis? Wann ging's los?
Also der erste Kontakt so mit Motorrad war tatsächlich über meinen Papa. Der hatte nämlich eine Ducati Monster 900 aus, ich glaube, Baujahr 1995 oder so. Mhm. Und ja, das war mal der erste Kontakt. Hat mich irgendwie aber gar nicht gejuckt. ich war auch als, ja, Kind, Jugendliche so ein paar Mal so ein bisschen mitgefahren, wenn wir irgendwie einen Weg von A nach B hatten. Und das hatte mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Dann irgendwann wollte ich meinen B-Führerschein machen und dann habe ich in der Fahrschule gesehen, wenn man den A-Schein noch dazu macht, kostet es nur 500 Euro mehr. Und ich dachte mir so, ja, vielleicht will ich ja irgendwann mal doch Motorrad fahren und es wäre blöd, das jetzt nicht zu machen. Und mein Ex-Freund hatte sich dann tatsächlich ziemlich quergestellt und hat gemeint, nee, das ist viel zu gefährlich, bla bla bla. Dann dachte ich mir so, ja gut, dann lasse ich das halt, das interessiert mich jetzt eh nicht so doll.
Und kurze Zwischenfrage, wir wollen gar nicht so sehr in die Details gehen, aber war das der Trennungsgrund, weil du sagst Ex-Freund?
Nee, okay. Auf jeden Fall. Als wir uns dann getrennt haben, dachte ich mir so an dem Tag, jetzt mache ich mal irgendwas Verrücktes, habe mich dann in der Fahrschule angemeldet und da bin ich dann zum ersten Mal auf einem Zweirad wirklich gesessen, also ich hatte nie einen Moped-Führerschein oder sowas und habe dann gemerkt, oh mein Gott, ist das geil, habe richtig Spaß dran gehabt und ab da war Motorradfahren und ich unzertrennlich.
Krass, wie lange ist es jetzt her?
Das war 2017.
Ah, das ist gar nicht so lang. Das werden ja erst 8 Jahre jetzt. Das ist ja
nicht so lang, Michel. Wenn man jetzt ja, so alt ist wie du, dann sind 8 Jahre irgendwie so ein Fingerschnipsen, ne? Für mich in meinem zärtlichen Alter, das ist schon noch immer noch. Oh, jetzt kann ich nicht rechnen.
Ja, aber jetzt überleg mal. Na klar, du bist natürlich ein bisschen jünger als ich, aber wenn wir jetzt das auf dieses Motorradleben beziehen, ne? Hm. Vor 8 Jahren ging es los und das ist mir vorhin, als du das so beschrieben hast, schon aufgefallen, eigentlich so der diametrale Weg, den viele gehen, die quasi diese Auto-Motorrad-Führerschein-Kombination zusammen machen. Die sagen, ja, okay, ich mache halt irgendwie diesen Führerschein mal mit, ja, ich den irgendwann will ich Motorrad fahren. Und der Klassiker ist dann aber, es wird halt einfach nie gefahren. Und irgendwann mit 40 oder 50 erinnern sich die Leute dran, hey, ich habe ja Motorradführerschein, so jetzt die Familie, so alles abgeschlossen, Karriere gemacht, jetzt setze ich mir aufs Moped. Und bei dir ist es aber ja quasi raketenmäßig dann abgegangen. So, es war ja dein Einstieg und dann sofort infiziert und ja, jetzt in den letzten 8 Jahren quasi auch dein komplettes Leben drum gebaut und deine Lebensbasis in diese Richtung aufgestellt. Also völlig, völlig wild. Und du hast den Papa erwähnt und die Ducati 900. Und wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, dass ich dich ja schon ein bisschen länger verfolge. Und das Thema Ducati war dann aber von Beginn an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein sehr prägendes, ne? Ich verbinde dich eigentlich in der Anfangsphase immer mit roten Motorrädern.
Ja, also tatsächlich war es so, dass ich zuerst eine Honda CB 250F hatte und die habe ich aber überhaupt nicht geliebt, weil mein Traum war immer, eine Ducati Monster zu haben in Rot, so wie der Papa sie auch hatte. Und ich weiß noch, als ich halt mein erstes Motorrad kaufen wollte, da wollte ich auch eine Ducati Monster 600 kaufen und da hat sich die Mama quergestellt und dann habe ich die Honda aber dann wieder nach 2 Monaten verkauft und mir dann doch die Monster geholt Und das war dann so der Anfang von der wirklichen, ja, Liebe. Also da bin ich dann so richtig reingekommen und die habe ich auch relativ lange dann gehabt und habe mir dann danach meinen nächsten Traum, Ducati Monster S4R, erfüllt. Und ja, dann ging das so weiter. Und der nächste Traum war dann Panigale. Der hat sich für mich immer so unerreichlich angefühlt und auf einmal hatte ich eine Panigale dastehen. Und ja, so hat sich das dann irgendwie alles ergeben. Also ich war auf jeden Fall extrem in Liebe mit Ducati.
Vielleicht, jetzt wissen wir sozusagen, wie du zum Motorradfahren kamst. Wo waren denn dann deine Startpunkte? Wir haben ja jetzt schon angekündigt, dass du mittlerweile im Camper weltweit gefühlt so unterwegs bist. Aber die ersten Kontakte, wo bist du da groß geworden? Weil ich nehme an, du hast den Führerschein gemacht, dir das Motorrad gekauft, bist aber halt nicht direkt durch die Welt gefahren, oder doch?
Nee, ich bin alleine irgendwo rumgefahren in der Nähe von Wien und habe da geübt. Oder auch mit dem Papa bin ich dann auch ein bisschen gefahren. Und das war voll cool, weil das so unsere Verbindung total gestärkt hat. Weil wir dann auf einmal so unter Anführungszeichen Familienausflüge machen konnten mit dem Motorrad zu zweit. Und dann haben wir eben auch Touren gemacht, jetzt mal Kroatien, Italien oder sowas. Und da hat das auch so ein bisschen angefangen mit dem Reisen mit dem Motorrad. Also das war das schon cool. Relativ am Anfang, ja.
Was du bestätigst mit dem Papa, das kann ich komplett nachvollziehen. Mein Vater war ja auch schon mal im Podcast. Und das, ja. diese Verbindung, die dadurch entsteht, ist wirklich Wahnsinn. Mir fiel es jetzt auch wieder ein, weil man ja auch auf deinem Kennzeichen, das Wiener Kennzeichen, immer noch draufstehen sieht. Sprachlich hört man das Österreichisch irgendwie gar nicht raus.
Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage geworden. Deswegen wollte ich sofort einsteigen, weil ich immer gedacht habe, Moment mal, keine Ahnung, vielleicht ist es da für die Arbeit hingezogen. Und jetzt hast du das aber erwähnt, dass der Papa und damals im Wiener Umfeld. Wie kommt es, weil der Wiener Schmäh, das ist ja quasi, steht ja exemplarisch für Österreich so ein bisschen, ne? Oder das ist ja das, was man sehr intensiv damit verbindet. Wie kommt es bei dir, dass du so extrem Hochdeutsch redest?
Beide meine Eltern sind aus Deutschland, die haben sich in Wien kennengelernt, sind dann da zusammen hingezogen und quasi ich bin schon in Wien geboren und aufgewachsen. Mhm. Und der Wiener Akzent, der kam bei mir nie. Also ich kann ihn schon nachmachen, sage ich jetzt mal, aber das ist nicht in mir. Also ich versuche halt auch durch Instagram und so immer möglichst klar und deutlich zu sprechen und jetzt nicht irgendwelche Dialekte anzunehmen. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich extrem darauf eingehe, wie mit mir gesprochen wird. Also mit Deutschen rede ich ganz anders wie mit Österreichern. Weil ich mich da einfach automatisch, ohne das zu merken, anpasse.
Also wenn wir jetzt so ein bisschen Hochdeutsch so AG sagen würden. Ah, okay, verstehe.
Ja, dann rede ich mit euch auch Hochdeutsch. Und wenn ich mit einer Berlinerin unterwegs bin eine Woche, dann am Ende rede ich auf einmal Berlinerisch.
Eieiei, also sehr, sehr flexibel. Jetzt haben wir so ein bisschen aufgedröselt, wo du herkommst, wie die Leidenschaft zum Motorradfahren kam. Und jetzt ist natürlich dann der spannende Punkt. Also, Motorradfahren, wer damit infiziert ist, das einmal gemacht hat, die meisten sagen, ultra geil. Wie soll man sagen, Widerstände deiner Mutter hast du offensichtlich überwinden können. Vater hat da offensichtlich seinen Teil zu beigetragen, indem er gesagt hat, Jana, komm, wir gehen ein bisschen Motorradfahren. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, alles klar, und jetzt baue ich mir einen Camper, schieb dort zwei Motorräder rein und fahre durch die Weltgeschichte? Welche Schritte haben dich dahin gebracht?
Also das hat tatsächlich so begonnen, dass ich mir einen Van gekauft habe, um damit auf die Rennstrecke zu fahren, weil ich anfangs eben mit Auto und ausgeliehenem Hänger gefahren bin und dann dachte ich mir so, nee, das ist es nicht, ich brauche einen Van, und dann habe ich mir dafür einen gekauft, habe den so ein bisschen, ja, ready gemacht für die Rennstrecke, mir im Bett reingemacht, eine Wippe, fertig. Und dann letztes Jahr im November war ich in Rijeka, ich wollte da 4 Tage sein und habe dann auf der Rennstrecke einen Freund von mir kennengelernt, der meinte so, ja, ich fahre danach noch nach Sardinien, ein bisschen surfen mit dem Van. Und ich so, kann ich mit? Und er so, ja, warum nicht? Und ohne, dass wir irgendwie miteinander geredet hatten, bin ich dann mit dem einfach losgezogen nach Sardinien, war dann einen Monat unterwegs und habe mir gedacht, hey, wie geil ist das denn? Ich will in dem Ding reisen, länger. Bin dann wieder nach Hause, habe ein paar Sachen geändert, bin dann mit dem Teil los, Dann nach Spanien, da wollte ich dann so 2, 3 Monate bleiben. Auf einmal war ich 5 Monate weg.
Kurze Zwischenfrage, du warst damals, hast ihn begleitet mit deinem noch nicht ausgebauten Camper sozusagen. Also du hast jetzt nicht die Erfahrung in seinem Camper gemacht, sondern nur diesen ersten, genau, das erste, den ersten, wie soll ich sagen, die ersten Freiheitsgrade genossen, dadurch, dass du halt quasi mit deinem Fahrzeug da unten unterwegs sein konntest.
Ja, also ich hatte einfach mein ganzes Rennstreckenzeug dabei. Mein Van war voll mit Benzinkanistern, mit Reifen. Und dann habe ich mir das alles so in die Fahrerkabine gestopft, was ich nicht so dringend gebraucht habe, und habe mir dann da hinten irgendwie so meinen Wohnraum mehr oder weniger, so gut ich das konnte, spontan aufgebaut und dann eben zu Hause das alles nochmal geändert, um das zu verbessern. Und ja, als ich dann 5 Monate in Spanien war, dann wusste ich, ich mache das jetzt. Ich will mehr davon. Ich brauche jetzt einen Van, wo ich 2 Bikes reinbekomme, und bin dann deswegen wieder nach Österreich, habe mir online quasi schon einen Van gekauft bei einem Händler und bin dann direkt dahin, habe mir den Van geholt, habe den ausgebaut und bin dann direkt wieder los.
Das ist jetzt ja so als Story so wild für jemanden, der das als Außenstehender hört, und für mich, ich sag mal, in meinem Alter und meiner Berufssituation ja auch gefühlt unvorstellbar, ne? Also klar, man fährt natürlich irgendwo in die Rennstrecke, man lernt vielleicht auch nette Leute kennen, aber man hat in der Regel nicht die Möglichkeit zu sagen, scheiß drauf, ich komme jetzt einfach 4 Wochen mit nach Sardinien und die Reise geht weiter und dann bin ich 5 Monate in Spanien. Also wie kam es denn dazu, oder wie ist das für dich denn möglich gewesen? Hast du damals schon in Anführungsstrichen als Influencerin, Medienpersönlichkeit von deinem Account leben können? Hast du dein Studium gerade erst abgeschlossen? Woher kam die Möglichkeit, diese freiheitliche Entscheidung zu treffen?
Ja, also ich war zu der Zeit schon Vollzeit selbstständig mit meinem Influencer-Zeug. Das ist ja jetzt mittlerweile 2 Jahre mache ich es Vollzeit, und davor habe ich es Teilzeit gemacht. Und demnach konnte ich mir meinen Ort, wo ich sein möchte, halt einfach einteilen und habe da alle Freiheiten gehabt, da spontan das so zu tun, wie ich das will, und bin auch sehr, sehr, sehr dankbar darüber, und das ist auch mein höchstes Gut für mich, dass ich da orts- und zeitunabhängig frei sein kann.
Okay, das eine ist, wie du jetzt sozusagen arbeiten kannst. Der Plan, diesen Transporter umzubauen und das so, dass da 2 Motorräder rein passen, ist zwar vielleicht auch schnell gefasst, aber umgesetzt vermutlich schwierig. Wenn ich da an eine Person hier an diesem Stammtisch denke, die seit gefühlt 2 Jahren erzählt, dass sie den Transporter umbauen wird, direkt nachdem sie das eine Motorrad restauriert hat, die Simson aufgebaut hat und was weiß ich noch, mit dem Pocketbike 3 verschiedene Rennstrecken.
Keine Ahnung, von wem du gerade redest, muss ich sagen, aber ja, erzähl weiter.
Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall scheint das ja dann doch deutlich komplexer zu sein, als man dann meinen mag. Hast du das wirklich alleine gemacht? Hast du dort Leute, die dir helfen? Wie hast du das so hinbekommen, dass du jetzt einen Camper hast? Den kann man sich ja auf Instagram durchaus auch mal anschauen. Da führst du ja auch so ein bisschen durch. Also vielleicht
auf YouTube. So bin ich ja tatsächlich wieder motiviert worden, meinen Camper auszubauen, weil ich bei der Suche nach Videos über den Camperausbau auf dem Account von Mariana gestoßen bin.
Echt? Ach, guck.
Ja,
von meinem alten Van? Kleinen Van?
Wenn das da, wo du auf jeden Fall auch die Isolation machst und dann quasi diesen Ausschnitt mit dem Teller für die Rückwand und so.
Ja, das war mein erster Van, ja. Das war mein Rennstrecken-Van.
Also voll erfahren, also richtig auch handwerklich.
Ja, voll.
Also ich werde halt raus. So. Ich könnte gar nicht sagen, das war der erste oder zweite Van, weil nach dem ersten hätte ich keine Hände mehr. Die hätte ich mir abgesägt, so muss ich ehrlich sagen. aber zurück, also jetzt dein aktueller Van. Sag nochmal kurz, das ist ein Ford, habe ich das richtig auf dem Schirm?
Fiat Ducato. L4H3 mit 6,40 Meter Länge.
Ah ja, 6,40er, ja klar.
Ja, ja, na klar.
Ich glaub, der ist Platz, ne?
2,80 ist er, glaube ich, hoch, also das ist das Höchste, was es gibt. Und ich sag mal so, ich hatte nicht wirklich Erfahrung. Also ich habe mir halt einfach YouTube-Videos angeschaut und ich habe mir gedacht, alles ist von Menschen gemacht. Ich bin Mensch, also kann ich das auch machen. Und hab dann einfach Learning by Doing gefragt.
Ich wünschte, meine Addition würde so gut aufgehen. Ja, alles für Menschen, plus ich bin Mensch, wird funktionieren. Offensichtlich bin ich eher so ein Alien dann offensichtlich, wenn es um sowas geht. Das heißt, du hast aber auch irgendwo bei deinen Eltern oder sonst wo so eine Werkstatt oder das ganze Zeug, weil jetzt einfach hier auf dem Pausenhof kann man das ja nicht mal eben zusammenschrauben.
Ja, also meine Eltern haben so ein Wochenendhaus mit einem Atelier, wo mein Papa ja seine Kunst macht. Und da habe ich das wohl so ein bisschen besetzt, sage ich mal, und umgebaut in eine Werkstatt. Also ich habe mir dann irgendwelche Böcke organisiert und da Platten draufgelegt und dann da einen Tisch gemacht und geschraubt und gesägt und getan. Und das, was ich nicht wusste, wie es geht, mir auf YouTube angeschaut oder zeigen lassen von Menschen, die das können. Mein Nachbar zum Beispiel dort hat mir gezeigt, wie man sägt, hat mir seine Säge geliehen. Und ja, so bin ich dann zu dem Ganzen gekommen. Und es war so geil, weil ich einfach jeden Tag irgendwas komplett Neues lernen konnte, was ich noch nie gemacht habe und einfach jedes Mal gedacht habe, so geil, ich kann das auch. Also kann ich das nächste auch schaffen.
Aber das Ding ist ja, auf YouTube gibt es natürlich Tutorials ohne Ende. Die meisten Ausbauten sind ja aber so diese typischen, ja, wie soll man sagen, Altromantiker, die dann sagen, ja, wir kaufen uns irgendwie so einen alten Bus und dann machen wir uns das schön, dann reisen wir so durch die Welt. Aber die wenigsten sagen, ja, ich kaufe mir einen Bus und pack da einfach nochmal zwei Motorräder rein und baue drumherum. Das heißt, die Baupläne oder die, wie soll man denn sagen, Vorlagen sind ja wahrscheinlich etwas geringer. Vielleicht fangen wir aber erstmal an, den Bus so ein bisschen zu beschreiben, was der alles hat. Also man kann hinten klassisch die Heckklappen aufmachen, dann passen dort, also du rollst über so eine breite Rampe, passen da zwei Motorräder rein. Das haben wir noch gar nicht geklärt. Du hast aktuell nämlich keine Ducati, sondern schieß los mit den beiden Motorrädern.
Ducati hast du trotzdem, oder?
Ich habe auch der Ducati dabei, ja.
Wow, ziemlich cool.
Eine Hypermotard habe ich für die Straße und für die Rennstrecke habe ich eine Yamaha R1.
So, die beiden passen da also hinten rein,
Genau.
nebeneinander. Zwischendrin hast
Ja.
du noch so ein bisschen was. Oben drüber ist sozusagen, also die Höhe ist ja nicht ganz so hoch, ist, glaube ich, dein Bett, korrekt?
Genau, richtig. Also ich habe ein verstellbares Bett, was aufgehängt ist an Spanngurten und auf der hinteren Seite zur Küche hin auf so einer Airline-Querschiene aufliegt. Und das Bett kann man an allen Seiten hoch und runter lassen, damit ich auch auf schiefen Stellplätzen immer gerade schlafen kann.
Boah, das ist smart.
Und
Da habe ich
ja,
jetzt gar nicht dran gedacht.
clever, ja.
Ich hatte nur die ganze
Ja.
Zeit so diese Thematik, ja, alles klar, kann sie hochmachen, kann sie an ihrem Motorrad da irgendwie rumschrauben, rumarbeiten, wie auch immer, die gut festmachen. Aber dass es eigentlich auch einfach einen super praktischen Nutzen hat für Schrägen, ist ja
Ja.
ultra smart. Wie groß ist
Ja.
das Bett?
Das ist 2 Meter lang und 1,50 Meter breit.
Jetzt die Insider-Frage, schläfst du längs oder quer? Also quasi im
Längs.
Sinne. Du schläfst längs drin, okay. Weil
Also
in
nicht von
den.
Fahrzeug
Fahrtrichtung.
meinst du, ne?
Ja, genau. Also nicht in
Ja.
Fahrtrichtung, weil das ist so die Überlegung. Ich habe den, jetzt wird es ein bisschen hier Boxer oder beziehungsweise Transporter Deep Talk. Ich habe den Peugeot Boxer. Das ist ja quasi die gleiche Plattform. Die Breite ist ja die gleiche. Meine ist L2, H2. Und ich mache mir, wie gesagt, auch schon Gedanken deswegen und habe mich halt auch gefragt, okay, macht es Sinn, quasi quer zu schlafen oder ist das zu eng, vor allem wenn du noch Isolation drin hast? Und jetzt für all diejenigen, die quasi ihr Ausbauthema gerade planen, deine Expertise. Warum hast du das so gemacht, wie du das gestaltet hast? Also von der Orientierung.
Von der Einteilung. Also für mich war es wichtig, halt eine große Garage zu haben, wo die Bikes easy reinpassen, ohne dass ich groß Sachen rumräumen kann, damit ich die schnell rein und raus machen kann. Und da war es naheliegend oder eigentlich meine einzige Chance, das umsetzen zu können, indem ich das Bett über die Motorräder drüber packe. Querschlafen kam für mich nicht in Frage, weil ich bin 1,74 und ich habe keinen Bock, dass ich meine Füße dann so gerade irgendwo an der Wand habe und es einfach eng ist. Deswegen großes Bett ist für mich wichtig, weil ich wohne ja auch da drin. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das einfach zum Hoch- und Runterlassen, damit ich den Platz möglichst gut nutzen kann und quasi das Bett dann einfach, wenn ich entladen möchte, hochmachen kann. Und so habe ich eigentlich noch eine relativ gute Höhe vom Bett her, kann da drin krabbeln und alles. Das funktioniert also ohne Probleme. Und vorne habe ich dann noch eine kleine Küche mit einer Sitzgelegenheit. Und wenn ich keine Bikes dabei hätte, dann hätte ich hier wahrscheinlich ein kleines Tiny Home, weil ich so viel Platz habe. Aber es geht halt wirklich der meiste Platz einfach für die Bikes weg.
Das ist schon Wahnsinn. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Zwischen Bett und Fahrerkabine ist dann sozusagen der Bereich, wo du, wie du gesagt hast, Küche hast, sogar irgendwie eine kleine Toilette, was weiß ich nicht alles. Das sollte man sich einfach mal anschauen, bevor wir jetzt hier zu sehr ins Detail gehen. Die Frage aber natürlich für alle, die vielleicht auch Bock haben, sowas zu machen. Motorradfahren zusammen mit einem Camper. Das alles selbst aufzubauen, wie lange hast du dafür so ungefähr gebraucht und kannst du grob beziffern, also jetzt exklusive Auto, was so die Kosten dafür waren?
Und wie viele Finger hast du dir abgeschnitten? Das möchte ich zwischendurch auch noch wissen, weil Jan hätte sich ja die ganze Hand abgetrennt.
Ja, ja,
klar. Sind noch alle dran, ja, Gott sei Dank.
Ich hab noch alle Finger, so viel kann ich mal vorwegnehmen. und dann war die Frage, wie lang? Genau. Also ja. Geplant habe ich schon ein bisschen davor, aber so richtig begonnen mit dem Ausbau habe ich letzten Juli und bin dann im Anfang November fertig geworden. Und da habe ich wirklich morgens bis abends so gut wie jeden Tag mit ein paar Pausen für Rennstreckentermine habe ich eigentlich jeden Tag reingearbeitet, was das Zeug hält. Also ein paar Monate habe ich schon dafür gebraucht. Man plant immer, sage ich mal, knackig und am Ende dauert dann immer alles länger, weil, keine Ahnung, dann bleibt dir mal hier irgendwo eine Schraube stecken und dann musst du wieder eine Stunde irgendwie das auswursteln oder irgendwelche Sachen funktionieren nicht direkt, wie man sich's vorstellt oder alles, was man macht, braucht einfach immer so ein bisschen länger, als man denkt und ich weiß aber so ungefähr von YouTube-Videos, dass ich damit ziemlich flott war. Was ich so bei anderen beobachtet habe. Also dadurch, dass ich halt ja das auch beruflich alle Freiheiten habe, konnte ich mich halt 100% darauf konzentrieren. Und hatte teilweise auch mal tageweise Hilfe von Freunden. Aber das meiste habe ich halt alleine gemacht. Und das war halt auch manchmal eine riesige Challenge, weil dann solche Sachen aufkamen wie, ja, da jetzt mal so ein 2,40 Meter langes Bettgestell, das kann ich nicht alleine einfach umdrehen. Das heißt, ich muss wieder warten, bis irgendjemand in dieses Haus kommt von Freunden, Familie, Nachbar oder irgendwas und mir mal helfen kann, das umzudrehen, damit ich das von der anderen Seite verschrauben kann. Und solche Challenges hatte ich halt ziemlich oft oder eine Deckenverkleidung konnte ich auch nicht ganz alleine reinmachen. Weil da muss man einfach halten und der andere muss es festmachen. Und preislich, ich glaube, es sind in meinem Ausbau stecken so 10.000 bis 15.000 Euro.
Boah, das ist ja eine wilde Nummer. Also A, weil der finanzielle Aufwand ja nicht zu verachten ist und dann die ganze Zeit, die du reingesteckt hast. Also wenn man, ich sag mal, die Zeit jetzt vielleicht irgendwie mit einem Stundensatz irgendwie gegenrechnet, da macht es dann hinten raus ja schon fast Sinn, sich einen fertigen, gebrauchten Transporter oder beziehungsweise Wohnmobil oder Caravan, was auch immer, zu kaufen.
Die Frage, also billiger ist das bestimmt, wenn man das fertig ausgebaut macht, also kauft. Aber es ist halt nicht 100% nach den eigenen Ansprüchen. Und ich muss sagen, dasselbe Ausbauen, das bringt einen ja so an seine Grenzen und das bringt ja so viel Liebe zum Detail, das ist ein ganz anderes Gefühl. Also ich hatte auch mal ausgeliehen, einen quasi fertig ausgebauten und ich habe da hat sich nichts getan bei in meinem Herz und jetzt bei meinem selbst ausgebauten, das ist einfach Liebe.
Krass, also da sind wir so unterschiedlich, da muss ich dir ehrlich sagen, die Emotionen, die ich halt vorher reinstecken würde, wären wahrscheinlich bei mir relativ häufig negativ behaftet, weil ich es wieder nicht hinbekommen würde und am Ende würde ich sagen, hör auf mit dem Scheiß, was man aber dazu sagen muss, du hast natürlich jetzt auch wirklich ganz alleine und für dich gemacht, was ich nochmal sagen wollte, als ich vorhin gesagt habe, hier so diese, wir bauen unseren Camper aus Romantik, habe ich halt einfach auch schon oft genug mitbekommen, irgendein Pärchen, das das jetzt irgendwie macht und die dann daran richtig zugrunde gehen, weil dann da doch unterschiedliche Interessen sind. Am Ende des Tages soll jeder machen, wie er will, ne? Ist völlig klar. Ich kann nur sagen, boah, Respekt dafür. Für mich wäre es das halt nicht. Also zum einen handwerklich nicht begabt und zum anderen muss ich dann irgendwie sagen, dann hänge ich da eine schöne Tür irgendwo ein und denke, boah, die ist jetzt voll schön, das Holz habe ich mir richtig ausgesucht und so. Und dann hängt sie aber halt schief drin. Dann ist die Emotion einfach nur Kacke. Jetzt halt einfach direkt gekauft so.
Also da hat Jana natürlich den großen Vorteil, dass sie das nur für sich alleine gemacht hat und jetzt nicht diesen Pärchenfaktor mit drin hatte, dass sie sich gegen irgendjemand durchsetzen musste oder irgendwelche Kompromisse eingehen. Aber das bringt mich tatsächlich auch zur nächsten Frage. Du hast dieses Fahrzeug ja quasi für einen speziellen Zweck ausgebaut, hast gerade erwähnt, du hast schon ein fertiges Produkt quasi auch schon so gegengetestet. Wie zufrieden bist du denn tatsächlich mit deinem Ausbau? Und gibt es jetzt, du hast jetzt ja schon einige Monate Erfahrung damit, gibt es denn schon so Sachen, wo du sagst, ja, habe ich damals doch irgendwie scheiße gemacht oder habe ich mir schön gedacht, ist aber eigentlich in der Anwendung nicht so geil und da würde ich gerne irgendwie nachlegen oder das brauche ich vielleicht noch, das habe ich völlig vergessen.
Tatsächlich nein, also
Respekt.
Ich habe nichts vergessen und ich bin wirklich überglücklich mit meinem Ausbau. Also es gibt nichts, was ich irgendwie jetzt groß auszusetzen hätte. Das Einzige, was ich mir halt gewünscht hatte, aber das war halt einfach nicht möglich und das könnte ich jetzt auch nicht ändern, ist eine Indoor-Dusche, also eine Nasskabine. Das hätte ich anders gemacht, aber ansonsten klappt alles und ich bin super glücklich mit dem Output.
Die Indoor-Dusche wird ja vor allem dann interessant, wenn man in kalten Gefilden unterwegs ist. Mhm. Also Affe auf Bike, die ja regelmäßig da in den Lofoten ist. Lofoten, wie nennt man das? Norwegen.
Lofoten, halt,
wo es ultra kalt ist, hat das eine Thema. Aber wir haben dich ja noch gar nicht gefragt. Wir wissen's, aber damit die Leute das auch da draußen hören.
Ja.
Du bist ja jetzt zum Glück nicht in den kalten Gefilden unterwegs, sondern im warmen, weshalb die Indoor-Dusche wahrscheinlich auch nicht ganz so dramatisch fehlt wie jetzt. Wo bist du denn aktuell genau? Seit wann bist du dort in der Region und was sind die Pläne?
Die Pläne.
Okay. Ja, alles klar. Krass. Authentische Reaktion. Kann ich mal dann fragen?
Live so, ne?
Ja.
Pläne. Was mache ich morgen? Keine Ahnung.
Ja, so ist mein Leben ungefähr. Jetzt bin ich gerade in der Nähe von Conil, glaube ich. Ich war jetzt die letzten paar Tage am Circuito de Jerez und bin da ein bisschen geballert. Und davor war ich 2 Wochen in Almería. Also ich habe jetzt 3 Wochen auf der Rennstrecke verbracht.
Und brennt uns jetzt natürlich mega her, wenn wir zusammen auf die Rennstrecke gehen würden, weil du warst ja mit absoluten Kalibern unterwegs, habe ich gesehen.
Oh,
ne?
Ja.
Wer war alles dabei von den MotoGP-Stars tatsächlich, ne? Auch?
Ja. Also Alex Rins, mit dem habe ich die Strecke geteilt. Pedro Acosta, dann Remy Gardner ist auch an mir vorbeigeflitzt. Dann die ganzen IDM-Jungs waren auch vor Ort. Dirk Geiger und so weiter und so fort. Also die ganze Truppe da. Und dann waren noch Moto2-Fahrer auch unterwegs. Und das war schon richtig, richtig cool. Und es sind
also
einfach
quasi, ja,
nette Leute. Das ist so, also man denkt immer so, ja, das sind halt irgendwelche Profi-Stars und die machen da so ihr eigenes Ding. Aber die sind genauso im Fahrerlager unterwegs wie wir.
Ach, krass. Und sehr, sehr hilfsbereit, wie ich das richtig mitbekommen habe, denn jetzt kommen wir nämlich in Anführungsstrichen zur nächsten Baustelle der letzten Wochen, das habe ich ja so ein bisschen mit Herzbluten verfolgt, du bist mit der R1 auf der Rennstrecke unterwegs und die hat jetzt ja in den letzten Wochen doch so die ein oder anderen Zicken gemacht und da musstest du dann tatsächlich auch selbst Hand anlegen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also schraubst du da selber, hast du da irgendwie die Ersatzteile mit dabei, fragst du dich darum, kriegst du da Unterstützung und geht da vielleicht der Geiger oder ein Alex Rins dann mal mit zur Hand, wenn es an die Reparatur geht? Wie lief das denn ab? Wie hast du denn die Zeit verbracht?
Also mein Rennstrecken-Neujahrsstart war ein bisschen schwierig, weil die R1, ich weiß nicht, warum sie gerade beleidigt ist oder was los ist, aber die hat lauter nicht zusammenhängende Probleme jetzt gehabt in der letzten Zeit und ich habe keine Ersatzteile dabei, also wirklich keine, weil ich einfach keinen Platz und kein Gewicht dafür frei habe und ich immer auf das Universum vertraue, dass irgendjemand das haben wird. Und so komme ich dann natürlich auch mit diesen ganzen Teams und sowas in Kontakt. Und die haben natürlich alles. Da kann man dann nett fragen, ob die einem das verkaufen können und ob die das entbehren können. Und ja, die sind alle super lieb. Also vom Thorn Smits, der Mechaniker, hat mir dann da irgendwie geholfen, bei dem Bike zu gucken, was kaputt ist. Ein Felix Kauerz hat mir den ganzen Tag auch mal geholfen, bei meinem Bike einen Fehler zu finden. Und so lernt man dann auch das ganze Fahrerlager kennen. Also es hat ja nicht nur Nachteile, wenn man ein kaputtes Bike hat. Man macht auch viele tolle Bekanntschaften. Und ja, da war ich jetzt sehr viel beschäftigt mit der R1. Aber ich kenne sie jetzt gut. Ich habe jetzt, glaube ich, 15 Mal die ganze Airbox und alles runtergeschraubt und wieder drauf. Und ja.
Klingt nach, geht so Spaß, aber wenn man das Positive draus ziehen kann, schon cool. Du hast gerade gesagt, du warst quasi eine Woche am Stück so ein bisschen auf der Rennstrecke. Vielleicht auch da nochmal einen Schritt. Ja, nochmal einen Schritt zurück, weil wie du sozusagen zum Motorradfahren kamst, mit nach der Trennung einfach mal einen Lappen gemacht, dann mit dem Vater unterwegs gewesen. Wie war denn dann der Schritt zur Rennstrecke? Man muss mal vielleicht dazu sagen, wenn man sich das mal anschaut, ist es ja jetzt auch nicht so, dass du das irgendwie machst im Sinne von, ja, hier gibt's halt eine Kooperation und du fährst ein bisschen rum und hältst irgendwelche Produkte in die Kamera, sondern du bist auch schon echt ziemlich sportlich und ziemlich gut unterwegs, ne? Also es ist nicht einfach nur so ein bisschen, ja, Motorrad um den Kreis bewegt, sondern das ist schon richtig fetzig und knackig, was da abgeht. Wie kam der Schritt dahin? Wie hat sich das erste Mal bei dir dann angefühlt? Und jetzt stelle ich wieder ganz viele Fragen in einer, aber wie ist es denn jetzt heute, wenn du 3 Wochen auf der Rennstrecke gefahren bist, wie oft oder regelmäßig fährst du noch auf der Straße? Fangen wir an damit, wie kam es dazu?
Okay, wie kam es dazu? Also Rennstrecke generell hat bei mir erst begonnen, als ich schon Influencer sozusagen war. Da wurde ich nämlich eingeladen zu einem Event in Rijeka. Und da habe ich sozusagen zum ersten Mal Blut geleckt. Bin da zum ersten Mal gefahren. Das war alles für mich super aufregend. Und ich hatte da auch gar nicht selber jetzt so die krasseste Lust drauf. Also es war schon super spannend für mich und so. Aber ich war auf der Straße mega happy und ich hatte immer gehört, so wenn du einmal auf der Rennstrecke fährst, dann fährst du nicht mehr auf der Straße. Und da war ich immer so, ich weiß gar nicht, ob ich das probieren will. Aber ich wurde dann halt eingeladen, habe das dann gemacht, fand es ganz cool und dachte mir so, ja, vielleicht probiere ich es doch noch ein paar Mal mehr. Es macht schon Spaß. Und habe mir dann eine Partnerschaft gefunden, eine dauerhafte mit WSB Sport, mit denen ich zusammen fahre und bin dann da im Kreis gefahren, um meine Videos zu machen, mehr oder weniger, und um halt ein bisschen zu fahren. Und dann eines Abends hatte ich mal ein schönes Gespräch mit Matthias Meindl und er meinte so, ja, du übrigens, wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, wenn du irgendwie ernst genommen werden möchtest in dieser ganzen Motorradbranche, dann musst du fahren können. Mhm. Und das reicht nicht, im Kreis zu fahren, sondern streng dich mal ein bisschen an. Und dann habe ich eigentlich letztes Jahr, also 2024, die Saison, habe ich mir dann angefangen, dass ich wirklich mich auch aufs Fahren konzentriere und aufs Besserwerden konzentriere und habe da ja ganz schön mich verbessern können. Und jetzt, ja, bin ich endlich oft so weit, dass ich dann mich in die schnellste Gruppe vorarbeiten kann und dann eben die Ehre habe, mit den flotten Jungs mal, die zumindest an mir vorbeiziehen zu sehen und die Strecke zu teilen, ja.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, ne? Ich habe das vorhin so nebenbei und lapidar erwähnt, aber man kommt natürlich nicht einfach mal so mit den ganz schnellen Jungs zusammen in einen Turn. Da muss man schon richtig ordentlich am Kabel ziehen. Und jetzt auch von mir einer Seite quasi zwei Fragen kombiniert, zwei in einer. Was hast du denn gemacht? Worauf hast du dich konzentriert? Wie hast du diese Verbesserungskurve und Formsteigerung hinbekommen im letzten Jahr? Und der zweite Teil, wie verbindest du denn das mit deinem Arbeitsleben? Weil du bist ja quasi, das hört sich jetzt natürlich alles super easy an. Ich fahre mit dem Camper durch die Gegend und bin da auf der Rennstrecke und da schraubt man da ein bisschen und da wird da ein bisschen gequatscht. Aber du musst ja währenddessen auch deinen Lebensunterhalt damit verdienen. Und ich kenne das ja selber so, wenn ich im Rahmen von Präsentationen oder wenn ich jetzt unterwegs bin, Videoproduktion an der Rennstrecke mache. Ich bin German Motor Masters gefahren und nebenbei Video dazu produziert. Du kannst dich ja eigentlich immer nur auf eins richtig konzentrieren. Also entweder du fährst anständiges Motorrad oder du machst anständigen Content. Beides parallel geht ja nicht. Oder wenn dann nur hart nacheinander. Also dass du sagst, okay, ich fahre jetzt bis abends um 6 und danach mache ich Content. So, wie hast du das denn zusammenbekommen? Also A, wie wurdest du schnell und wie hast du es geschafft, parallel dazu dann quasi auch das zu transportieren und zu kommunizieren und deine Arbeit zu machen?
Mhm. Also schnell wurde ich, glaube ich, dadurch, dass ich mich sehr konkret immer von Turn zu Turn auf eine Sache konzentriert habe, etwas zu verbessern. Also ich bin auch sehr, sehr wissbegierig und habe immer versucht, von allen Leuten, die was besser können wie ich, aufzuschnappen, was ich kann, Leute zu finden, die vielleicht mal mit mir die Linie fahren, und habe dann immer wirklich mich komplett drauf konzentriert, das umzusetzen und dann vielleicht einen Turn oder zwei Turns mal nur auf meine Fußstellung zu achten, das nächste Mal nur darauf zu achten, dass ich mich hier und da lehne und sowas. Und habe da wirklich einen Haufen Arbeit reingesteckt. Habe dann auch mit Top Superbike, mit der Riding School so eine kleine Kooperation gemacht, mit denen ich dann auch pro Event so mal ein, zwei Turns gefahren bin. Das hat mir auch sehr, sehr geholfen.
Das
Und
ist die
dann
Schule von
wirklich
Max
einfach,
Neukirchner, ne?
ja, genau. Und dann einfach wirklich, ja, dranbleiben und viel, viel fahren. Also ich bin letztes Jahr, glaube ich, irgendwie 10 Events oder sowas gefahren.
Boah, krass.
Ja, und dadurch kann ich mich dann natürlich auch mehr verbessern, wie jetzt jemand, der dreimal im Jahr fährt.
Aber mein.
Und
Meine Frage möchte ich da noch mal kurz aufnehmen, bevor die untergeht, weil auch wenn ich viele Fragen auf den Magen gestellt habe, vergesse ich sie meistens nicht. 10 Events, krass. 3 Wochen jetzt eigentlich am Stück auf der Rennstrecke gewesen, auch krass. Du hast aber ja noch diese Ducati als Straßenmotorrad da drin. Ist es so
ja.
geworden, wie du es gesagt hast, wer auf die Rennstrecke geht, fährt kaum noch auf der Straße, oder hast du da schon auch noch Bock drauf und nimmst dir die Zeit?
Also es ist schon so, dass ich auch eigentlich hauptsächlich Straßenkooperationen habe, sage ich jetzt mal. Und ich genieße es auch, eine Tour zu machen. Also gar keine Frage. Ich habe da auch Spaß dran. Aber dieses richtige, krasse Glücksgefühl, dieses intensive Glücksgefühl habe ich mehr auf der Rennstrecke.
Tatsächlich, okay,
Also,
krass.
wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, dann wäre es die Rennstrecke, aber ich fahre trotzdem immer noch sehr gerne auf der Straße.
Mache
Aber
ich auch.
nur wenn es aber auch schöne Strecken sind, also so geradeaus irgendwo rumfahren, gar keinen Bock. Aber so geile Pässe abfahren und sowas, liebe ich.
Du hast ja gerade schon angedeutet, dass Pläne nicht so dein Ding sind. Das hat mich zumindest so rausgehört. Und wir haben jetzt vom Straßenfahren und von den intensiven Emotionen auf der Rennstrecke gesprochen. Jetzt müssen wir eigentlich hier direkt eine Einladung aussprechen zu unserer Gasgeflüster-Enduro-Ausfahrt im Oktober 2025. Weil das war für Jan und für mich auf jeden Fall das massivste Aha-Erlebnis in den letzten Motorradjahren. Also richtig, richtig wild. Und wenn du das noch nicht gemacht, nee,
Enduro?
bist du, doch, du bist auch schon gefahren mit der Reise-Enduro, habe ich gesehen, ne?
Ja, also, das ist nämlich auf meinem Vision Board für 2025 Enduro zu fahren. Und direkt, ich glaube, am 2. Januar oder sowas, bin ich überraschungsmäßig mit Nolan, mit einem Partner von mir, mit so einer GS sind wir Offroad gefahren. Ich wusste davon nichts. Das war quasi, habe ich dann erst erfahren. Und ich habe mich am Anfang richtig, richtig unwohl gefühlt. Und
Kann ich, fühle ich, fühle ich.
es war aber auf meinem Vision Board, dass ich das dieses Jahr lernen möchte. Und nachdem ich dann ja gesagt habe, ich vertraue jetzt einfach darauf, dass da kein Stein liegt, und lasse mich jetzt hundertprozentig drauf ein. Ich werde nicht stürzen, alles wird gut sein. Und dann habe ich ein Gefühl bekommen, das war geisteskrank. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so aus dem tiefsten Inneren unterm Helm gelacht habe und so ein geiles Gefühl hatte. Also es war richtig, richtig krass, und ich will da auf jeden Fall dieses Jahr dranbleiben.
Okay, dann auf dein Vision Board, wenn da Enduro eh schon draufsteht, machst du in Klammer noch dahinter, Mitte Oktober in Bosnien, kannst du mit dem Transporter hinfahren, wir sind letztes Jahr mit dem Motorrad hingefahren. Also das wird auf jeden Fall eine Erweiterung und ein Aha-Erlebnis sein. Ich wollte aber tatsächlich noch auf das Motorradthema, und Jan hat es schon angesprochen, Ducati für die Straße, noch so ein bisschen in dem Bereich unterwegs. Deine R1 ist ja quasi auch noch mit der Straßenverkleidung unterwegs, also du fährst ja, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Fährst du beide noch auf der Straße, und warum die R1? Also, ne, wir haben ja diesen roten Faden sprichwörtlich durch dein Motorradleben, ne? Es ist quasi immer
Ja.
rot Ducati gewesen. Und wie kam es zu dieser inzwischen, wie sag ich, eine bronze-schwarzen R1, die dich ja doch irgendwie anscheinend sehr glücklich macht?
Ja, so glücklich macht ihr mich auch nicht, weil
Du hast ja
wir
viel gelernt, viel geschraubt, ist schön.
viel geschraubt haben schon. Aber wir haben eine innige Beziehung, ja. Zu der kam es eigentlich. Da war ich auf der Rennstrecke mit meiner Duck, mit der Pani. Und ein Freund von mir hatte mich gebeten, ob ich die mitnehmen kann vom Weg aus Italien nach Österreich. Die war da nämlich nur eine Stunde Umweg. So, ich das Teil mitgebracht. Die kam nämlich da online und die R1 zu bekommen ist ziemlich schwierig gebraucht. Also das ist am Markt relativ, ja, nicht so einfach. Da muss man oft lange warten, bis man eine gute bekommt. Die kam online an dem Tag. Ich habe die abgeholt, habe die mitgenommen und er meinte so, ja, aber er ist noch verletzt. Wenn ich möchte, ich kann sie auch mal mitnehmen zur Rennstrecke und mal ein bisschen probieren. Ja, dass ich das Ding dann gleich in der dritten Runde mit dem Kiesbett bekannt mache.
Scheiße.
das war dann Zufall. Und ich habe mich aber tatsächlich auch ziemlich wohlgefühlt schnell auf dem Bike und habe dann gesagt, gut, wenn ich die jetzt so mehr oder weniger da angeschrottet habe, dann ist das jetzt halt mein Rennstreckenbike und ich behalte sie. Und so bin
Angeschrottet
ich
ist
zu der
auch ein
R1.
schöner Begriff.
Ja,
Ich
und
habe
auch
mein
so
Motorrad mal schön angeschrottet.
und die Entscheidungsfindung in diesem Rahmen, auch ja gut, jetzt habe ich halt das fremde Motorrad, ist egal, ich nehme es jetzt trotzdem noch als Rennstreckenmotorrad. Geht ja, also wild, richtig wild.
Ja, und so habe ich die dann geholt und dann hatte ich ein paar Events lang die Ducati und die R1 dabei und habe so quasi geschaut, mit wem fühle ich mich besser, wie sieht's da aus, wie läuft das und habe mich dann wirklich dazu entschieden, dass die R1 einfach, dass ich damit das mehr fühle, dass ich mich da easier mit um die Runden drehen kann und habe dann die behalten tatsächlich für die Rennstrecke, ja.
Jetzt habe ich noch mal eine Themenwechselfrage so ein bisschen. Über die Pläne, beziehungsweise nicht vorhandenen Pläne, haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Ich würde gerne aber noch mal auf den Lifestyle zu sprechen kommen. Grundsätzlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht da auch die Grenzen natürlich so ein bisschen verschwimmen, indem du sagst, hey, ich brauche das Motorradfahren ja auch für den Content, also auch so ein bisschen so ein Arbeitsding. Ich höre dabei so ein bisschen raus, es ist gar nicht mehr so das reine Freizeitthema im Sinne von, also selbst wenn du jetzt Gebirgspässe fährst auf der Straße, musst du sozusagen deine Arbeit immer auch ein bisschen mitdenken. Und gleichzeitig arbeitest du dann aus dem Wohnmobil, nenne ich es jetzt mal, heraus aus dem Camper. Ist es denn so, dass das auch, dass du dich damit total wohlfühlst oder fehlt dir dann auch nicht manchmal so das sesshafte Sein? Weil klar, also wie du beschreibst, man lernt super viele Leute irgendwie kennen. Jetzt gerade, was du da auf der Rennstrecke beschrieben hast, auch Persönlichkeiten, zu denen man sonst so nicht den Zugang hat, aber auch so, wenn du jetzt irgendwie, gerade hast du ja gesagt, du bist an einem Surfer-Hotspot, lernt man da sicherlich auch Leute kennen. Aber wie geht's dir damit, ständig eben auf Achse zu sein, kein so Zuhause zu haben? Vermisst du das manchmal? Und würdest du, wenn man dich jetzt so fragt, sagen, ja, du machst es in 3, 4 Jahren genauso immer noch?
Ah, jetzt habe ich vorhin auch noch vergessen, auf die Frage einzugehen, wie ich quasi fahre und filme sozusagen.
Siehst
Das
du,
ist jetzt
Jan denkt an
auf.
seine Fragen. Ich vergesse meine
Ja.
zwischendurch immer vor lauter Aufregung. Also, das ist natürlich die wichtige Frage, ja.
Um das ganz kurz jetzt noch quasi abzuschließen. Fahren und filmen, also fahren ist generell für mich auch Arbeit geworden. Es ist für mich immer noch Leidenschaft. Aber es ist für mich nicht mehr Freizeit. Also ich filme halt eigentlich immer und auch auf der Rennstrecke ist es für mich halt immer eine große Challenge zu fahren und zu filmen. Mittlerweile kann ich das ganz gut und dann kommt die R1 und will dann auch noch geschraubt werden. Also da kommen dann drei Sachen immer dann auf einmal auf mich zu, wo andere Leute vielleicht nur eine davon machen. Also das ist immer ziemlich busy bei mir. Auf der Straße dasselbe. Also ich fahre dann und filme und produziere Videos und kann es aber trotzdem genießen. Und ich muss sagen, ich habe zwar jetzt kein Hobby mehr in dem Sinn, aber dafür habe ich den geilsten Beruf. Und um nochmal auf das Thema zu gehen, wie ich mich wohlfühle mit dem Ganzen und ob mir irgendwas fehlt. Ich fühle mich total wohl mit dem Lebensstil. Ich liebe es. Es geht mir nicht so viel ab. Also ich habe wirklich dieses Zuhausegefühl. Habe ich in meinem Van mehr, wie wenn ich jetzt in Wien bin zum Beispiel. Ich habe ja auch noch eine Wohnung, die habe ich so halb untervermietet. Die teile ich mir mit einer Freundin, die selber auch viel reist. Und da war ich sogar letztens auch mal. Und da habe ich nicht so ein Zuhausegefühl wie in meinem Van. Also ich lebe wirklich hier und ich habe hier auch mein innerliches Zuhause. Was mir manchmal schon fehlt, sind natürlich die vertrauten Verbindungen, sage ich jetzt mal, mit Menschen, die ich auch gut kenne. Weil ich lerne viele Leute kennen, ich habe viel Kontakt, komme viel in Gespräche. Und da ist es aber halt schon oft so, dass man dann immer wieder an diesen Anfangsfragen bleibt, weil man sich ja nie so gut kennenlernt wie Freunde, die einen jetzt über Jahre kennen. Also das ist schon manchmal, sage ich jetzt mal, einsam, auch wenn ich unter Menschen bin. Aber ich würde es mir immer wieder so aussuchen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel die letzten 2 Monate auch die riesige Freude, dass meine beste Freundin sich angeschlossen hat. Die hat sich auch einen Van geholt. Ich habe sie sozusagen infiziert und sie hat mich ein bisschen begleitet. Und das war ganz, ganz, ganz toll für mich.
Wie, ich sag mal, du hast diese Einsamkeit unter Leuten beschrieben. Das ist tatsächlich auch was Ann-Kathrin uns im Podcast immer wieder beschrieben hat oder jetzt auch in der letzten Aufnahme sehr intensiv, ne, dass du schon die Verbindung zu den Lieben irgendwie brauchst und sie sich dann halt auch immer wieder sehr wohl fühlt. Wir haben im Vorgespräch, als wir diesen Termin geplant haben, mehr oder minder abgewartet, bis du Starlink hast, damit du quasi überall gutes Internet hast. Ist das dein Hauptkontaktkanal, um auch mit der Familie in Austausch zu bleiben? Ich habe mich nämlich vorhin zum Beispiel auch gefragt, deine Mutter war jetzt ja von diesem Motorradthema am Anfang jetzt nicht so begeistert, wenn ich das richtig rausgehört habe. Jetzt machst du deinen Lebensunterhalt oder verdienst deinen Lebensunterhalt damit und bist quasi auch die ganze Zeit nicht weltweit, aber unterwegs damit. Wie pflegst du die Kontakte? Ist da irgendwas verloren gegangen und wie ordnet sich deine Familie da ein? So, wo liegen denn da die Kompromisse?
Also natürlich findet ganz viel Kontakt übers Telefon statt, ist ja ganz klar. Und bei mir haben sich auch viele Freundschaften, sage ich jetzt mal, geändert, weil es gibt halt Leute, für die ist Telefonieren, mögen die nicht so gerne. Und ich habe es früher auch nicht gerne gehabt, aber für mich ist es halt jetzt wirklich ein wesentlicher und sehr, sehr wichtiger Kommunikationskanal geworden, um Kontakte aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich meine, sage ich jetzt mal, engsten Freunde mittlerweile sind selber auch Reisende und manchmal sieht man sich dann halt mal wieder wo. Und mittlerweile sind meine Freunde halt auch ziemlich verteilt, das heißt, egal, wo ich hingehe, ich kann dann das einbauen mit hier noch jemanden besuchen, da noch jemanden besuchen. Aber das führt natürlich auch immer dazu, dass ich nicht diese regelmäßigen Kontakte habe mit innigen Beziehungen, sondern das ist dann halt immer ein Ab und zu mal sehen.
Sagt der Michel da. Ja, nein, also ich fühle das so ein bisschen, also fühle ein bisschen nach, ist es übertrieben, ne? Aber meine Familie wohnt halt auch verstreut, bin ja auch so viel unterwegs und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, verpasst halt einfach, keine Ahnung, so die ganzen Klassiker, keine Ahnung, Geburtstag, Hochzeiten reist du vielleicht noch irgendwie hin, ne? Aber Feiertage, was auch immer, da wo die anderen Leute halt bei Kaffee, Kuchen zusammensitzen und so Familien- und Freundestreffen machen, da fährst du halt nicht einfach mal 2.500 Kilometer von Spanien zum 1. Mai zum Bier trinken nach Buxtehude so, ne? Oder nach Wien in deinem Fall. Das ist schon eine besondere Situation. Und ich hatte vor allen Dingen nach der Situation mit deinen Eltern oder mit deiner Mama gefragt, wie ist das da, wie ist sie drauf klargekommen und hat sie sich dran gewöhnt, dass die Tochter mit dem Motorrad quasi unterwegs ist?
Ja, ich glaube, sie hat sich ganz gut dran gewöhnt und sie freut sich immer, wenn ich sie anrufe und wenn ich mal vorbeikomme. Ich war jetzt zu Weihnachten zum Beispiel auch mit dem Flugzeug nach Hause geflogen und da freut sie sich natürlich schon sehr, wenn sie mich mal sieht. Und jetzt war ich aber sowieso diesen ganzen Sommer war ich sowieso die ganze Zeit zu Hause und da sogar bei meinen Eltern im Haus. Das heißt, da haben wir uns jetzt gerade erstmal richtig viel gesehen. Man hat dann auch mal gemerkt, dass sie dann mal wieder ihre Ruhe wollten.
Ach echt?
Aber so
Ach, Kind, wolltest du nicht nach Spanien, du? Ja, guck mal, genau. ist schon September, hör mal, der Winter
Du willst
fängt
doch
an.
Endlich mal wieder Motorrad fahren. Ich habe dir immer gesagt, du möchtest das machen. Ich habe nochmal so eine andere Frage weg vom Reisen, so zu deinem Berufsbild. Das klang ja jetzt auch immer wieder durch und wie du das im Alltag hast. Und du hast auch was Spannendes erzählt, dass du mit Matthias Meindl gesprochen hast. Das ist eben auch ein großer YouTuber und gleichzeitig Instruktor und was weiß ich nicht alles. Fährt richtig gut Motorrad. Und der hat ja zu dir gesagt, so hast du das wiedergegeben, ey, du musst richtig gut sein, damit du ernst genommen wird. Das ist für mich vielleicht nochmal so eine Frage, weil ich glaube, viele hadern grundsätzlich immer so mit diesem Berufsbild von Influencern, von Social-Media-Personen, weil es natürlich auch immer so ist, dass dort the good life einfach 24/7 gefühlt stattfindet. Bedeutet also, der Job wird wahrgenommen als, ja, die werden dafür bezahlt, dass sie einfach die ganze Zeit Urlaub machen, so nach dem Motto, ne? Wissen wir ja, dass da natürlich deutlich mehr hinten dran steckt. Du musst ja letztendlich, also auch wenn es dir hoffentlich Spaß macht, mit uns hier zu quatschen, ist es ja auch Teil deines Jobs, um diese Präsenz dann sicherlich auch zu haben. Man muss sich diese Kooperationen, fliegen einem ja nicht immer automatisch zu, sondern gerade auch am Anfang erarbeiten. Man muss den Content liefern. Man muss auch relativ viel von sich preisgeben. Jetzt fährst du ja auch sehr, sehr gut Motorrad, aber wie ist es für dich? Hast du immer noch das Gefühl, das ist sehr viel mit Vorurteilen behaftet, wenn du jetzt beispielsweise an die Rennstrecke kommst und die Personen dich da jetzt noch nicht so kennen und sehen dich da aber mit Selfie-Stick, jetzt übertrieben, rumlaufen so? Ist es dann schon so, dass du oft merkst, boah, da sind die Leute, die erstmal auch sehr negativ vielleicht dir gegenübertreten, oder wie ist so da deine Erfahrung in dieser doch auch sehr pimmeldominierten Branche?
Absolut. Also genau das ist ein großes Problem von mir. Also ich habe immer erstmal eine riesige negative Wand, gegen die ich ankämpfen muss. Und zwar, weil viele Leute sehr, sehr, sehr viele Vorurteile haben, was Influencer angeht. Also jeder hat immer eine Meinung darüber, dass die Influencer nichts arbeiten und alles in den Arsch geschoben bekommen. Was halt absolut nicht stimmt. Also was da alles an Arbeit dahinter steckt, das kann man ja auch gar nicht sehen als außenstehende Person. Aber es wird immer sehr viel darüber geurteilt und es wird einem immer abgesprochen, dass man viel arbeitet. Weil das, was die Leute halt als Urlaub machen, zum Beispiel Rennstrecke fahren, das machen wir halt als Arbeit. Und das ist halt in dem Sinne Arbeit, dass ich halt gleichzeitig, wenn ich mich aufs Fahren konzentrieren muss, auch noch gleichzeitig filmen muss, dann das Ganze noch zusammenschneiden muss, darüber noch irgendwelche interessanten Stories erzählen muss und mich gleichzeitig auch noch um alles kümmern muss. Und das sieht halt keiner, was da alles dahinter steht und dass man vielleicht auch jahrelang täglich einen Post hochgeladen hat, damit man überhaupt mal dahin kommt. Das sieht ja keiner. Und jeder denkt sich so, oh ja, ich kann ja in 5 Minuten da irgendein Foto hochladen. Ja, aber mach das mal jahrelang jeden Tag und denk dir jeden Tag irgendwas aus, worüber du berichten kannst, was du zeigen kannst. Sei mal immer dabei. Zeig auch, wenn es dir schlecht geht, oder poste auch was, wenn du mal 2 Wochen krank bist. Zieh das mal durch. Und das ist das, was die meisten Leute halt nicht wissen, auch nicht wissen können, aber immer eine sehr starke Meinung darüber haben, dass die Influencer ja nichts arbeiten. Und da habe ich auch viele, viele negative Erfahrungen gemacht, auch in der letzten Zeit wieder, dass Leute mich immer relativ doll angreifen, sage ich jetzt mal, wenn ich sage, dass ich Influencer bin oder Content Creator, und es dann oft zu intensiven Diskussionen kommt und ich halt da auch immer gerne Aufklärungsarbeit erschaffe. Und umso schöner ist es dann, umso schöner ist es dann aber auch zu sehen, wenn ich denen einen Einblick geben kann, wenn ich diese Leute auch mal ein bisschen, ja, denen zeigen kann, was da so abgeht. Und wenn die dann sagen, hey, ich habe mich geirrt, du hast recht, du bist ja voll cool. Und dann frage ich mich immer, was machen denn andere Influencer, dass Leute so negative Erfahrungen mit denen haben? Und ich habe das ganz oft, dass ich halt auf eine negative Wand treffe, aber dafür kann ich dann halt auch sehr überraschen, dass ich ja ganz nett bin, dass ich ja ein ganz normaler Mensch bin und auch, dass ich zwar Influencer bin, aber dass ich trotzdem Motorrad fahren kann.
Wenn du von diesen Leuten sprichst, ne, du musst jetzt natürlich keine Namen nennen, aber gibt es da, ich sag mal, eine Form von Stereotyp, wo du sagst, das ist eine, diese Kategorie von Leuten sind die, mit denen ich die meisten Diskussionen habe? Also lässt sich das vielleicht auf eine, keine Ahnung, Altersklasse oder auf einen bestimmten Typus irgendwie herunterbrechen, dass du sagst, keine Ahnung, der typische Jürgen Ü55 ist genau der, mit dem ich mich am meisten in die Haare bekomme, weil er quasi jetzt eine Firma aufgebaut hat und jeden Tag auf der Baustelle steht und überhaupt nicht versteht, dass ich jetzt hier unter der spanischen Sonne mein Geld verdiene?
Nee, würde ich nicht sagen, dass man das jetzt einer alt. Also klar, in den älteren Generationen ist es natürlich noch mal weniger Zugang dazu. Mhm. Aber die Vorurteile gibt es genauso in der jungen Generation auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, das sind immer Jürgens Ü55, sondern es sind... Also ja, oft ist es auch so ein bisschen Mansplaining-mäßig, weil ich ja doch auch als Frau dann auch noch in diese ganze Szene reinkomme. Und ich habe auch sehr oft Diskussionen so, ja, weil du halt eine Frau bist, die gut aussieht, kriegst du alles in den Arsch geschoben und musst nichts arbeiten und das ist ja gar keine Arbeit, die du da machst. Hm, schwierig. Also da habe ich schon sehr viel... Diskussionen auch, aber das gehört halt einfach dazu.
Zu Jürgen Ü55 oder dieser, diesem Typus habe ich tatsächlich noch eine andere Frage. Du hast natürlich zum einen Diskussionen bezüglich der Arbeit, aber du schaffst ja, das haben wir vorhin schon rausgehört, ja eigentlich auch Tatsachen dadurch, dass du doch sehr zügig Motorrad fahren kannst. Und man kennt das ja, es gibt ja sehr, sehr viele, die teures Material durch die Boxengasse schieben und dann aber nicht ganz so flott auf der Rennstrecke sind. Ja, hast du da schon Erfahrung gemacht? Oder wie sind denn dann die Reaktionen, wenn sie sich tatsächlich, mal abgesehen von diesem Influencer-Ding, als Motorradfahrerin amtlich am Kabel ziehen sehen? Wie ist denn da deine Wahrnehmung?
Ja, also ich war das ja selber auch. Also bei mir hat es ja auch eigentlich so angefangen, dass ich ein teures Material durch die Boxengasse geschoben habe. Nämlich meine Panigale und 3 Minuten einmal um Brünn gebraucht habe. Also ja. Jeder fängt halt irgendwo an und es wird halt immer sehr schwierig gesehen, sage ich jetzt mal, wenn man mit teurem Material anfängt. Und das wollte ich halt absolut nicht mehr sein und deswegen habe ich auch alles dafür gegeben, das zu ändern. Und ich wollte eben auch unbedingt den Leuten zeigen, dass erstens ich als Frau und zweitens ich als Influencerin, dass ich sehr wohl fahren kann. Und dass diese Vorurteile einfach Bullshit sind, sage ich jetzt mal. Und wollte beweisen, dass es auch anders geht. Und das ist mir auch immer noch ein großes Anliegen, einfach zu zeigen, so nur weil ich eine Frau bin und nur weil ich eine Influencerin bin, hast du nicht darüber zu entscheiden, dass ich ja angeblich nicht fahren kann, weil ich kann fahren.
Also und Amen eigentlich, ne? Ist ja schon so der Punkt. Und ich glaube, selbst wenn man so nicht fahren kann, umgekehrt, ne? Ich glaube, ich kann so durchschnittlich fahren. Und kann aber halt genau gar nicht schrauben. Ich könnte nicht mal das Problem, das Motorrad bleibt stehen.
Schreiben kann der Jan aber auch nicht, ist das nicht so
schlimm. Schreiben kann ich auch nicht, so kann nur labern. Aber am Ende des Tages soll es ja Spaß machen und das sollte vielleicht dann auch in dem Mittelpunkt stehen. Ich meine, ich glaube, eins kann man schon festhalten, wenn du es mal geschafft hast, sozusagen im Influencer-Game irgendwie auch vorne mit dabei zu sein, ist es immer noch viel Arbeit, unstrittig, aber es ist schon auch ein gut bezahlter Job. Jetzt mal so sehr pauschal allgemein gesprochen. Ich glaube, daher kommt dann vielleicht auch oft der Neid. Ich muss aber immer nur wieder sagen, selbst wenn man mir das jetzt so anbieten würde, hätte ich da Bock drauf. Nee, ich habe schon mal gesagt, die Vorstellung, dass ich mit dem Motorrad durch die Berge fahre, das, was du vorhin gemeint hast mit diesem Glücksgefühl, ja, habe ich auf der Rennstrecke schon auch, aber es gibt für mich nichts Geileres, als neue Wege zu fahren, die ich noch nicht kenne, um eine Kurve zu kommen und auf einmal erstreckt sich da das Alpenpanorama, das nur so kracht. Das ist ein pures Glücksgefühl für mich und die Vorstellung, dass ich da rumfahre und mitdenken muss, dass ich jetzt hier stehen bleibe und irgendwelche Fotos und Videos machen muss, das fuckt mich so geisteskrank ab, dass ich diesen Job einfach nicht machen möchte. Und ich glaube, viele, die darauf rumschimpfen, jetzt mal die Entlohnung dahinter, ist die immer gerechtfertigt? Das kannst du bei jedem Job machen. Ich habe letztens was gelesen, dass irgendwo mal in Irland, glaube ich, Banker 6 Monate gestreikt haben, es hat keine Sau interessiert, Bankgeschäft lief einfach so weiter, dann sind sie zurückgekommen. Mhm. Also gibt genug Jobkategorien, die vielleicht so ein bisschen zu wichtig genommen werden, die zu viel Geld bezahlt bekommen. Der Neid ist halt irgendwie immer da. Am Ende des Tages, ey, wenn es so leicht ist, dann macht's doch einfach selbst, anstatt rumzumotern. Ja. Ich muss sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will das nicht machen und ich kann auch nicht schrauben. Aber vielleicht ist es deshalb auch ganz gut, dass ich keine Videos davon mache. Das wird einfach nur peinlich.
Aber wobei, der Trend für 2025, vor allen Dingen YouTube, ist quasi authentischer Content, real life, rough, nicht hart nachbearbeitet. Und man soll vor allen Dingen seine Schwächen und den Weg dokumentieren und nicht nur dieses shiny, perfekte Leben. Also Jan, du wärst jetzt dieses Jahr ab 20, also letztes Jahr war das ja auch schon so, du wärst der perfekte Influencer. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Reden, wie der Schnabel gewachsen ist, immer auf Kante genäht, das würde funktionieren, ich bin mir ganz sicher.
Bin immer noch gespannt, was bei unserer Sonder-BMW-Motorrad-Folge passiert mit Walle on Tour, was da an Feedback kommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Wir sind nämlich schon wieder über unserer klassischen Stunde Stammtischgelaber. Jetzt war das am Ende so ein bisschen kleiner negativer Vibe. Vielleicht wollen wir den aber nochmal umdrehen für alle, die zuhören. Jana, und da berichte ich jetzt oder frage ich dann doch nochmal an dich. So, gibt's entweder eine krass positive Erfahrung, die du jetzt jüngst gemacht hast, die du unbedingt nochmal teilen willst? Gibt es sonst irgendein Herzensprojekt, das du mitgeben möchtest für die Zukunft, was uns so hier beschwingt vom Stammtisch aufstehen lässt?
Mhm. Also, was ich gerne den Zuhörern mitgeben möchte, ist, dass, wenn ihr irgendwas wollt, dann macht alles dafür, um es zu erreichen. Ihr könnt das. Egal, was die anderen sagen, niemals aufgeben, immer weitermachen und am Ende gewinnt der, der am längsten durchhält. Und auch wenn man am Anfang vielleicht ja schräge Blicke oder irgendwas abbekommt, man darf sich nicht beirren lassen auf seinem Weg und alles, was man sich vorstellen kann, kann man auch erreichen.
Entschuldige, Michel.
Ja, ich wollte sagen, das war doch das passende Stichwort, vor allen Dingen, weil es sich auf alle Bereiche übertragen lässt. Das geht ja hier nicht nur um das Thema Content Creator, Influencer und Motorradfahren, sondern jedes Ziel ist deutlich besser zu erreichen, wenn man nicht aufgibt und dranbleibt. Also, es ist ja einfach wow. So, ne? Man muss anfangen aufzuhören und dann kommt man auch voran, so, ne? Das kann man tatsächlich nur so unterschreiben, wollte ich jetzt nur nochmal bestätigen das als Abschluss jetzt auch eintüten, will ich jetzt mal sagen. Wir haben jetzt so, ich weiß gar nicht, wie ich das einhöre, ist doch sehr philosophisch geworden und deswegen die ganze Geschichte nochmal in Schwung Richtung Motorrad. Was wünschst du dir noch für dein Motorradjahr 25? Du hast ja von deinem Vision Board gesprochen. Außerdem Enduro fahren mit uns in Bosnien, Oktober.
Also Enduro fahren auf jeden Fall. Dann möchte ich mich auch weiter konzentrieren aufs Rennstrecke fahren. Ich will da noch flotter werden. Noch mehr dranbleiben und vielleicht mich doch auch irgendwie so in die Rennrichtung bewegen. Oha. Mal gucken, was da noch kommt, was das Leben noch so.
Da sind schon Pläne. Aber ihr müsstet sie grinsen sehen. Also es ist da kommt was. Das ist nicht nur so random.
Ja, also es ist mir irgendwie ganz wichtig, dieses Jahr vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu inspirieren, Frauen im Motorsport zu zeigen und da so ein bisschen mehr den Blick drauf zu geben und einfach dieses geile Hobby oder Beruf oder was auch immer es ist, nicht den Männern alleine zu überlassen, sondern die Mädels auch mehr ins Boot zu holen. Und jeder fängt mal an und jeder, der daran Spaß hat, sollte anfangen und dranbleiben.
Das passt perfekt. Also Wahnsinn, wir können in diesem Podcast deine Rennkarriere verkünden. In einem der letzten haben wir BMW Motorrads Einstieg in die MotoGP verkündet. Übrigens, 5. 6. Mai sind wir in Oschersleben auf der Rennstrecke. Ist vielleicht von Spanien relativ weit weg, aber wenn du da die Frauenpower direkt mit dem Gasgeflüster Podcast verbinden willst, bist du auch dort herzlich gerne eingeladen. Das war's. Michels Kamera macht gleich die Biege. Der Akku ist schon wieder leer, hat er mir jetzt gerade zugeschrieben. Das heißt, wir verabschieden uns von diesem Stammtisch. Mariana, beziehungsweise einfach nur Jana, danke, dass du da warst. Danke, dass du von deinem Leben erzählt hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Ich klinke mich schon mal aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, von mir natürlich auch vielen lieben Dank für den Besuch hier bei uns am Stammtisch. Ich freue mich auf jeden Fall oder ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie hinkriegen, mal zusammen eine Runde zu drehen. Ich habe so das Gefühl, da kann ich noch jede Menge lernen. Da ist noch viel Luft nach oben bei meinen Rennstrecken-Skills und wünsche dir ein großartiges Jahr 2025, vor allen Dingen ein unfallfreies und, nachdem du jetzt so viel Ärger mit der R1 hattest, natürlich möglichst ohne technische Defekte und Ausfälle. Genieß das Leben und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Da gibt es in 2 Jahren, würde ich sagen, mit Sicherheit wieder ganz, ganz viele hier am Stammtisch zu erzählen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben in mein spezielles Leben.
Das konntest du. Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Ciao.
beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab, hab, hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.